The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. August.
Ich bin 5 Jahre da. Wir haben einen neuen 5-Jahre-Plan aufgesetzt. Wir investieren mehr, als wir je gemacht haben. Wir haben nie so viel im digitalen Bereich gemacht. Wir haben nie so viel in Marketing ausgegeben. Und ab und zu werde ich auch als Sparfuchs bekennzeichnet. Aber all das ist ein Wachstumsunternehmen und unsere Strategie ist eine Investmentstrategie.
So der Vorstandschef von Adidas, Kasper Rohrstedt. Im vergangenen November war das bei uns hier im Podcast-Interview. Aber bald ist Schluss. Adidas trennt sich von seinem Chef, wie jetzt bekannt wurde. Externe Faktoren seien schuld am schlechten Geschäft von Adidas, heißt es aber, es werde intern reagiert. Darum muss der Chef aus Dänemark jetzt also gehen. Zu schlecht waren zuletzt die Performance von Aktie und China-Geschäft. Denn was man seinen Aktionären als CEO verspricht, das muss man halten, komme, was da wolle. Corona hin, Russlandkrieg her, Inflation darf hier das Zahlenwerk nicht zerstören. Die Börse hat kein Herz. Dafür aber ein übernatürliches Zahlengedächtnis. Und Adidas, sprich Rohrstedt, prognostizierte nur noch 1,3 Milliarden Euro Ergebnis. Zuletzt. Und dabei hatte man doch angefangen beim Prognostizieren mit 1,8 Milliarden Euro. Da ist schon ein bisschen Schwund. Die Profitmarge noch schlimmer. Das Verhältnis von Umsatz zum Gewinn war von 11% über 9% auf nur noch 7% geschmolzen. Zu wenig, sagen die Investoren. Eine Glamour-Marke wie Adidas kann mehr. Darum heißt es in der Chefetage jetzt, der Nächste bitte. Dabei hatte Rohrstedt doch noch so viel vor.
Ich glaube, was wir machen müssen, ist weiterhin das tun, was wir gut tun. Und das ist Nummer 1 oder 2 in Fußball, Running, Training, Outdoor zu werden. Weiterhin eine starke Position in Originals, in Athleisure und unser Geld gut investieren, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Auch der Chef von Fresenius wurde jetzt vom Aufsichtsrat ausgetauscht. Der Gesundheitskonzern hat genug von Stefan Sturm, seinem Vorstandsvorsitzenden. Seit Jahresbeginn ging die Aktie im hohen zweistelligen Prozentbereich nach unten. Sturm lieferte falsche Prognosen und Gewinnwarnungen. Naja, und er wollte den Konzern eben nicht zerlegen, auch wenn manche Investoren genau das von ihm fordern. Im Februar sagte er noch:
Möchte ich den Konzern filetieren? Nein, ganz sicher nicht. Fresenius bleibt ein diversifizierter Gesundheitskonzern. Ein Gesundheitskonzern, der sich in verschiedenen attraktiven Bereichen der Medizin und der Gesundheitsversorgung engagiert.
Das passte dem Aufsichtsrat offenbar nicht. Sturm muss also jetzt den Hut nehmen. Fokussierung ist das Gebot der Märkte. Naja, und die haben bekanntermaßen immer recht. Und wenn sie Unrecht haben, auch dann haben sie recht. Glauben Sie. Es ist jetzt also das Ende des Mischkonzerns, der zurzeit vor allem als Gemischtwarenladen von den Investoren wahrgenommen wird. Das Tante-Emma-Prinzip hat ausgedient, zumindest für den Moment. Die Management-Moden, die wechseln. Nach Maxi kommt Mini und nach Mini wahrscheinlich wieder Maxi. Wer das verstanden hat, ist Joe Kaeser zum Beispiel, der mit der Aufspaltung des Traditionsunternehmens Siemens sich im Geschichtsbuch der Deutschland AG eingetragen hat. Siemens Healthineers, Siemens Mobility, Siemens Energy. Das klingt wie Musik in den Ohren der Aktionäre. Ein Mann, ein Wort.
Sie können sich auf Siemens verlassen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns von den Werten und den Kompetenzen treiben lassen, für die Siemens steht. Die Kundennähe, Innovation, Ingenieurskunst, das Gespür für Qualität und Zuverlässigkeit und für solide Finanzen. Dafür stehe ich zusammen mit allen 370.000 Siemensianern.
Auch Ola Kalenius, der Vorstandschef der Mercedes-Benz-Gruppe, punktete mit der Aufspaltung des Konzerns. Dieter Zetsche, sein Vorgänger, hatte sich lange, zu lange, genau diesem Wunsch der Investoren verweigert. Nun also gibt's die Daimler Truck AG an der Börse. Neben der Mercedes-Benz Group AG ein Fest für die Anleger. Nun könnte man ja sagen, Moment mal, auch der ehemalige Vorstandschef von VW, Herbert Diess, baute doch den Konzern eindrucksvoll um, Stichwort Elektromobilität. Aber sein undiplomatischer Umgang mit der mächtigen Arbeitnehmerseite im Konzern sorgte für schlechte Stimmung. Er dachte im letzten Herbst noch über die Streichung von 30.000 Stellen allein in Wolfsburg nach. Naja, das fand man im Betriebsrat und bei der IG Metall nicht ganz so toll, wie er die Idee fand. Im Juli dieses Jahres interviewte ich ihn auf einer Autofahrt und da sagte er noch, er sei eigentlich wieder im Reinen mit den Arbeitnehmern.
Ist es Ihnen gelungen, warmherziger mit denen umzugehen, die Sie kritisiert haben?
Ja, doch, das sehe ich eine deutliche Verbesserung. Wir hatten jetzt gerade auch ein paar wichtige Kongresse, so ein Weltbetriebsratstag und dann hatten wir eine Betriebsversammlung in Wolfsburg. Es hat einfach damit auch zu tun, dass wir schon viele Dinge jetzt in Bewegung gebracht haben.
Kurz danach musste Herbert Diess gehen. Die Arbeitnehmer sind eben heute mehr als Sozialpartner. Sie sind Co-Manager, erst recht bei Volkswagen, wo sie mit dem SPD-Ministerpräsidenten und auch mit dem IG Metall-Chef zwei wirklich starke Spieler im Aufsichtsrat stellen. Wenn hier Tango bestellt wird auf der Arbeitnehmerseite, dann kann der Vorstandschef nicht Walzer tanzen. Auch dann nicht, wenn er aus Österreich kommt. Fazit: Der Wechsel an der Spitze gehört zum Kapitalismus wie der Ketchup zum Burger. Die betroffenen Manager sollten sich nicht grämen. Ihre Nachfolger sind auch bald dran. Ein Vorstandschef stirbt nun mal nicht im Bett, sondern auf dem Schlachtfeld. Auch wenn das Schlachtfeld in seinem Fall, Gott sei Dank, nur aussieht wie ein Konferenzraum. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bahnfahren ist gut für die Umwelt. Fliegen eine Sünde wegen des CO2. So einfach ist das aber nicht, sagt Dr. Klaus Rademacher. Er hat die deutsche Mobilitätspolitik mal richtig durchgerechnet mit erstaunlichen Ergebnissen.
Was bei der Bahn eben noch erschreckend hinzukommt und erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass die Infrastruktur, die notwendig ist, um überhaupt einen Zug fahren zu lassen, gigantische Mengen an CO2 in der Produktion, sprich beim Bau, verursacht.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwed und Annette Weißbach kennen die neuen Zahlen von Zoom und sie kennen auch die Hintergründe zum Ausscheiden von Adidas-Chef Rohrstedt. Wir hören beim neuen Elektroauto von Dodge mal genau hin heute Morgen und natürlich gratulieren wir. Wir gratulieren heute Vicky Leandros zu ihrem 70. Geburtstag. Frankreich schafft die Inlandsflüge ab und wir fühlen uns schlecht, wenn wir den Flieger nach Mallorca nehmen, statt mit der Bahn nach Tirol zu fahren. Das Bewusstsein, was gut und was schlecht ist für die Umwelt, wird immer sensibler. Also lieber öfter mal das Auto stehen lassen und dafür die Bahn nehmen? Naja, das ist ein Klischee, das muss so nicht stimmen, sagt Dr. Klaus Rademacher. Er ist Informatiker von Hause aus und er hat für die Friedrich-Naumann-Stiftung eine Studie geleitet mit dem Titel »Ganzheitliche ökologische Bilanzierung von Verkehrssystemen«. Er kritisiert, dass bei dieser Klimabilanz, wie sie heute angestellt wird, immer nur auf den Antrieb geschaut wird und nicht zum Beispiel auf die Herstellung. Auch die Infrastruktur wird ignoriert. Wenn man die mit einbezieht, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Dr. Klaus Rademacher kommt zu diesen anderen Ergebnissen, was die CO2-Bilanz angeht. Der Mann ist kein Ideologe. Er ist einer, der wirklich was fürs Klima tun möchte und eben nicht nur Klischees verkaufen. Er ist heute Morgen unsere Zweitmeinung. Die Zweitmeinung zur herrschenden Meinung. Und damit freue ich mich auf Dr. Klaus Rademacher als Gesprächspartner. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Dr. Klaus Rademacher.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Alle Menschen glauben ja zu wissen, Autofahren ist schlecht und vom Fliegen wollen wir gar nicht erst sprechen. Bahnfahren ist aber super. Wenn man die Ökobilanz anschaut, denkt man zumindest. Sie sagen, das ist so falsch gerechnet, dass wir darüber sprechen müssten, richtig?
Richtig, es ist nicht vollständig gerechnet und deshalb lohnt es sich, darüber zu sprechen.
Also was ist genau falsch, fangen wir mal bei der Automobilindustrie an, Elektroauto.
Ja, Elektroauto steht ja ganz hoch im Kurs, wird vom Staat auch mit sehr, sehr großen Summen in der Anschaffung bezuschusst. Das Hauptthema beim Auto oder bei dem Verkehrssystem dazu, was gemeinhin so als die motorisierte individuelle Verkehr bezeichnet wird, ist die sehr, sehr schlechte Nutzung der einzelnen Fahrzeuge. Mhm. Ein Fahrzeug, das in Deutschland zugelassen ist, wird durchschnittlich etwa eine Stunde am Tag benutzt und steht 23 Stunden am Tag rum. Und wenn es benutzt wird, dann ist von den durchschnittlich 5 Plätzen, sind lediglich 1,5 Plätze belegt. Und das kommt dann zu einer rein rechnerischen Effizienz von etwa 1,25%. Und ich glaube, kein anderes Verkehrssystem wäre jemals unterwegs, wenn man mit einer solchen rechnerischen Effizienz arbeiten müsste. Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Und das führt eben dazu, dass wir viel zu viele Autos auf den Straßen haben, um die Verkehrsleistung, die mit diesen Fahrzeugen erbracht wird, eigentlich zu erbringen. Man braucht viel, viel weniger. Man müsste die Autos besser nutzen.
Nun könnte man ja sagen, ein Auto, das rumsteht, ist gleichzeitig ein besonders ökologisch effizientes Gefährt, denn es steht ja rum und emittiert 0,0.
Ja, das ist eben eine Milchmädchenrechnung, denn schon vor geraumer Zeit ist mal in einer Studie vom IFOI-Institut in Heidelberg und vom ADAC gemeinsam ermittelt worden, dass die Produktion eines durchschnittlichen Fahrzeugs etwa 8 Tonnen CO2 verursacht. 8 Tonnen, das sind 8000 Kilogramm. Mhm. Und wenn man das dann umrechnet auf die Verkehrsleistung eines Fahrzeugs in Deutschland von etwa 160.000 Kilometern als Lebensleistung des Autos und das multipliziert mit den 1,5 Personen, die dann durchschnittlich im Auto drin sitzen, wenn es fährt, kommen wir bei den 8 Tonnen CO2-Emissionen aus Produktion zu etwa 33 Gramm CO2 pro Personenkilometer, die wir in die Rechnung eigentlich aufnehmen müssten.
Das klingt schon deutlich dramatischer. Wie verhält sich das, wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit der Bahn? Denn da ist ja auch eine ganze Reihe, ich sag mal, von Stahl unterwegs. Unter der Bahn, aber auch die Bahn selber ist ja nicht von alleine dahin gekommen.
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass es bedauerlicherweise überhaupt keine Zahlen gibt, was für ein CO2-Footprint so ein einzelner Zug hat. Und fürs Flugzeug gibt es das auch nicht. Da kann man sich aber ein bisschen behelfen. Man kann ja die Verkehrsleistung anschauen. Ich habe in der Studie, die ich erstellt habe, als Beispiel immer den ICE3 genommen. Der hat eben schon Verkehrsleistungen im Laufe seines Lebens, die im Bereich von Milliarden Personenkilometern liegen. Dann kann man sich anschauen, wie viel Masse ist da eigentlich drin. Weil die CO2-Mengen, die bei der Produktion entstehen, die haben sehr viel damit zu tun, welche Mengen an Material verbaut werden. Die sind halt zwar deutlich höher als beim Fahrzeug, aber insgesamt lässt sich dann sagen, dass der CO2-Fußabdruck aus der Produktion eines Zuges pro Personenkilometer, wenn man das dann auf die Fahrleistung umrechnet, deutlich geringer ist als beim Auto und nochmal deutlich geringer ist als beim Flugzeug, weil dort eben gleich zweistellige Milliardenwerte in der Personenkilometerleistung im Laufe eines Flugzeuglebens hinkommen.
Das heißt, das Flugzeug ist auf jeden Fall ungünstiger zu bewerten als die Bahn?
Nee, was die CO2-Mengen angeht aus der Produktion sicherlich nicht. Das kann man so nicht sagen. Da ist die Bahn ungünstiger. Was bei der Bahn eben noch erschreckend hinzukommt und erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass die Infrastruktur, die notwendig ist, um überhaupt einen Zug fahren zu lassen, gigantische Mengen an CO2 in der Produktion, sprich beim Bau, verursacht.
Tunnel, Schienen und ähnliches, Gleisanlagen.
Ja, vor allem, also es ist extrem stahlintensiv. Nur mal so ein Beispiel, eine Bahnschiene, eine einzelne Schiene sind 60 Tonnen Stahl pro Kilometer. Das heißt, für ein Gleis habe ich schon 120 Tonnen Stahl pro Kilometer und Stahl verursacht nun mal bei der Produktion von Rohstahl schon allein im Hochofen- und Kokereiprozess etwa 2 Tonnen CO2 pro Tonne. Das heißt, wenn ich irgendwo 1 Kilometer Gleis hinlegen will, sind schon mal 240 Tonnen CO2 bei der Rohstahlproduktion angefallen. Da ist noch keine Schwelle gebaut, da ist noch keine feste Fahrbahn gebaut, da ist noch keine Trasse gebaut und von Brücken und Tunneln wollen wir gar nicht erst reden. Das sind Unsummen an CO2 und meine Argumentation ist eben, wir müssen immer alles zusammenrechnen und das dann im Zusammenhang mit der Verkehrsleistung sehen.
Das klingt logisch. Wie ist es denn mit dem Luftraum? Keine Schiene und außer den Terminals und den Landebahnen könnte man ja sagen, dass die Infrastruktur fürs Fliegen der liebe Gott geschaffen hat und der freie Himmel ist.
Das ist richtig. Also nicht die komplette Infrastruktur. Ich unterscheide sehr systematisch zwischen einer Knotenpunktinfrastruktur, die jedes Verkehrssystem benötigt. Im System Luftfahrt sind das die Flughäfen. Bei der Bahn sind es die Bahnhöfe. Auf der Straße ist es der Parkraum. Das ist die Knotenpunktinfrastruktur. Das ist immer das, was wir haben, wo ein Transportvorgang beginnt und wo er endet. In der Schifffahrt sind das übrigens die Häfen. Und dann gibt es eine Wegeinfrastruktur und die ist eben bei der Bahn und auch auf der Straße sehr CO2-intensiv, im Übrigen auch sehr teuer, ökonomisch sehr, sehr teuer. Und das fällt bei der Luftfahrt komplett weg. Da muss man weder was bauen, noch muss irgendwann jemals etwas gewartet werden. Denn die Luft zwischen zwei Flughäfen ist einfach da. Und das Gleiche gilt auch für die internationale Seeschifffahrt. Auch die Ozeane sind einfach da. Man muss in der Binnenschifffahrt vielleicht mal Kanäle bauen oder auch Schifffahrtsrinnen ausbaggern. Aber in den Weltmeeren braucht man für die Infrastruktur nichts zu tun. Und dann gibt es noch einen dritten Infrastrukturaspekt, den jedes System für sich braucht. Das ist die Steuerungsinfrastruktur. Die stellt eben sicher, dass mehrere Verkehrssysteme und Verkehrsteilnehmer gleichzeitig unfallfrei und sicher Verkehrsleistung erbringen können. Also auf der Straße sind das Ampeln und Verkehrszeichen. Auf der Schiene sind das Weichen, Stellwerke, Signalanlagen. Und in der Luftfahrt ist das alles, was mit Flugsicherung zu tun hat.
Aber wenn Sie recht haben, müssten wir ja dann zu einer wirklichen Neubewertung der Verkehrsträger kommen und wahrscheinlich zumindest nicht so eindimensional urteilen, wie wir das bislang getan haben, oder?
Das ist vollkommen richtig, dieser Schluss. Und das ist auch das, wofür ich seit einigen Jahren schon kämpfe und immer wieder versuche, ins Bewusstsein zu bringen, dass diese sehr einseitige Ausrichtung unserer gesamten Überlegungen auf die Antriebsenergie unzureichend ist. Und dass auch die sehr einseitige, ich sag mal, Förderung der Schiene als Verkehrssystem nicht zu Ende gedacht ist.
Sie sprechen vom Spinatirrtum in einem Aufsatz, den ich von Ihnen gelesen habe. Was ist das, der Spinatirrtum?
Der Spinatirrtum des 21. Jahrhunderts ist diese pauschale Aussage, Bahnfahren ist umweltfreundlich. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch mal betonen, ich bin nicht gegen das Bahnfahren. Ich bin in meinem Leben schätzungsweise 1500 Mal mit dem Zug unterwegs gewesen. Aber ich wehre mich gegen diese pauschale Aussage, Bahnfahren ist umweltfreundlich. Und als Spinatirrtum bezeichne ich das, weil ich sage, eine falsche Aussage wird durch ständige Wiederholung nicht richtig. Und wir hatten, ich glaube, wir beide kommen so ungefähr aus der gleichen Generation, im 20. Jahrhundert den Spinatirrtum, in dem man jahrzehntelang behauptet hat, dass Spinat sehr, sehr viel Eisen enthält, etwa 10-mal so viel Eisen wie andere Gemüse. Das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts mal veröffentlicht worden und hat sich bis in die 80er Jahre sehr, sehr hartnäckig gehalten, weil es einfach jeder vom anderen abgeschrieben hat. Und erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat das noch mal jemand untersucht und dann hat man festgestellt, man hat sich also um etwa das Zehnfache. Man hat sich also um eine Zehnerstelle vertan, was den Eisengehalt von Spinat angeht.
Ich fand es gar nicht so schlimm, weil ich mich immer schon auch als Kind, wenn meine Mutter das gesagt hatte, gefragt habe, warum ich denn Eisen essen sollte.
Ja, und wir müssen auch sagen, dieser Spinatirrtum hat ja letztendlich dazu geführt, dass wir alle mit Popeye groß geworden sind. Ja, sonst hätte es das gar nicht gegeben. Das ist ja nun der Comic schlechthin, der zum Promoten von Spinat in den USA eingesetzt wurde.
Verstehe. Also in der Tat, ich bin auch dabei geblieben. Der Irrtum wurde als Irrtum enttarnt. Ich esse weiter fleißig Spinat, als sei nichts gewesen. Ich hoffe, dass es Ihrer Studie hier besser geht. Aber jetzt ganz praktisch gesprochen. Ja, ich weiß schon, Sie sind Informatiker und Sie sind ein Intellektueller. Aber die Frage, die sich eine Familie doch stellt, sagen wir mal, sie möchte nach Paris fahren. Und mit der ganzen Familie. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Auto, Bahn oder Flugzeug?
Ja, das fängt schon mal damit an, wo geht die Reise los? Wo fangen
Berlin.
Sie an?
Das, Wie geht Berlin, von Berlin nach Paris?
Von Berlin nach Paris würde ich ganz klar das Flugzeug empfehlen. Das ist, es sei denn, die Familie ist mit 4 oder 5 Personen in einem Auto und mit einem sehr sparsamen Auto unterwegs, dann kann das aus der CO2-Bilanz durchaus noch besser sein. Wichtig ist, dass man vollständig rechnet. Und da sage ich, da fehlen an vielen Stellen auch noch die Zahlen. Denn wir müssen ja die Unmengen an CO2-Aufwendungen auch umlegen aus dem Straßenbau auf die einzelnen Personenkilometer. Genauso wie wir es aus der Bahn umlegen müssen.
Nun ist es bei der Marktwirtschaft ja so, wenn sie will, dass wir uns rational verhalten, dann helfen uns die Preise zum Beispiel oder auf der Lebensmittelverpackung die Kalorien und die Fett- und die Eiweißangaben. Bei Ihnen, ich nenne das jetzt mal Ihre versteckten Belastungen, CO2-Belastungen, die in den Verkehrsträgern drinstecken. Wie kann man das lösen, dass hier Transparenz herrscht, dass der Bahnkunde, der Flugkunde tatsächlich immer auch weiß, wo diese versteckten Belastungen auftreten und wie er sich dann verhalten kann?
Ja, also lassen Sie mich gerade zu dem ersten Punkt Ihrer Frage etwas sagen. Der Markt wird das lösen. Ja, der kann das aber nur dann lösen, wenn wir mit dem Thema Subventionen auch transparenter und ich sag mal vielleicht anders umgehen als derzeit. Weil solange bestimmte Systeme mit zweistelligen Milliardenbeträgen oder noch größeren Beträgen jedes Jahr gesponsert werden, kommt da natürlich keine Preistransparenz raus. Was das Thema CO2-Belastung angeht, ist es zunächst mal notwendig, dass wir ins Bewusstsein der Gesellschaft und damit auch in das Zentrum unserer politischen und gesellschaftlichen Diskussion zum Thema Mobilität diese Ganzheitlichkeit der Betrachtungsweise hineinbringen. Mhm. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass ich heute ein Stück weit Gelegenheit bekomme, da wieder hoffentlich einen weiteren Pflock einzuschlagen.
Ich glaube, das ist Ihnen gelungen, Herr Rademacher. Wir haben das verstanden, dass hier neu gedacht werden muss, vielleicht auch komplexer gedacht, unideologischer gedacht werden muss. Vielen Dank also für Ihre Erläuterung dazu.
Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Gabor Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da schaut man dem Bundeskanzler und seinem Wirtschaftsminister hinterher, denn die sind im Regierungsflieger nach Kanada aufgebrochen. 3 Tage ist man unterwegs, Montreal, Toronto. Und mit dabei nicht nur gut ein Dutzend hochrangiger Wirtschaftsvertreter, sondern auch unser Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski. Und von dem will ich jetzt in Montreal wissen, wie funktioniert denn dieses Zusammenspiel von Scholz und Habeck bei dieser Reise, Gordon? Verrat uns, die beiden sind ja eigentlich Nebenbuhler.
Guten Morgen, Gabor. Ja, grüß dich. Also es gibt da 2 Ebenen. Das eine ist die sachliche Ebene. Da arbeiten der Kanzler und sein Vize sehr gut zusammen. Olaf Scholz sagt immer wieder der Robert, um auch zu betonen, wie eng die Kooperation ist. Und beide verfolgen natürlich hier in Kanada dasselbe Ziel, nämlich in Sachen Energiepolitik unabhängiger zu werden, voranzukommen. Das eint sie. Dann ist die 2. Ebene, das ist die B-Note, wenn man so will. Wie geben sich die beiden? Und da muss man schon sagen, da ist Robert Habeck natürlich etwas lockerer im Flugzeug. Setzt er sich auch mal hinten in die Reihen der Journalisten? Ist da etwas zugänglicher? Ist etwas auch von der Mimik etwas ja mehr ausdrucksvoller und nahbarer? Und das ist natürlich etwas, was dem Kanzler auch nur begrenzt recht sein kann. Also zum Beispiel gab es auch die Regel, dass es keine Fotos aus dem Flugzeug gibt, denn ist ja ganz klar, der Kanzler wollte natürlich das Bild mit Justin Trudeau als erstes Bild dieser Reise haben und nicht das gemeinsame mit Robert Habeck, wo es sofort um den Vergleich geht.
Und was, Gordon, sind jetzt die konkreten Ziele dieser ja doch beachtlich langen Flugreise zum anderen Ende der westlichen Welt?
Ja, die weite Reise nach Kanada, die hat ihren Grund, denn Deutschland und der Bundeskanzler und in diesem Fall auch sein Vizekanzler, sie suchen neue Partner, insbesondere in der Energiepolitik. Es gibt hier diesen einen Satz, den wir immer wieder gehört haben. Kanada hat fast dieselben Rohstoffe wie Russland, nur es ist eben eine Demokratie. So ist das zu verstehen, diese Reise. Es geht um LNG-Gas, es geht aber auch um grünen Wasserstoff, es geht um Energiepolitik der Zukunft und eine Kooperation auf dieser Ebene, auch bei seltenen Rohstoffen. Und das ist das Ziel dieser Reise. Deswegen fährt man auch so weit und so lange.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier schauen die Anleger auf die allerneuesten Zahlen vom Videokommunikationsunternehmen Zoom. Und wie die ausgefallen sind, das weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Nachdem das Unternehmen während Corona ja einen absoluten Hype erlebt hat, musste Zoom im letzten Quartal deutliche Gewinneinbußen verzeichnen. Also Anne, sind die Zahlen denn dieses Mal besser ausgefallen?
Nee, leider nicht, Gabor. Jetzt, wo vieles wieder in Büros stattfindet und sich die Menschen wieder persönlich zu Meetings oder auch privat treffen, ist Zoom echt out geworden. Zoom hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal zwar um 8% steigern können, verglichen mit vor einem Jahr. Im Quartal davor gab es allerdings noch ein Umsatzwachstum von 12%. Also das Wachstum verlangsamt sich echt deutlich. Die Analysten hatten da echt mit besseren Zahlen gerechnet. Der Gewinn, der fiel sogar um fast 86% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Da hatten die Analysten zwar noch schlechtere Zahlen erwartet, aber das ist ja nicht wirklich ein gutes Zeichen. Zoom macht für die Gewinneinbuße teilweise den starken Dollar verantwortlich, weil ja auch viel Umsatz aus Europa kommt. Den Ausblick für das aktuelle und auch fürs kommende Jahr korrigierte Zoom jetzt nach unten. Ja, und die Anleger hier an der Wall Street waren natürlich entsprechend enttäuscht. Für die Zoom-Aktie ging es nachbörslich um zeitweise 8% nach unten.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main mit unserer dortigen Kollegin. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Für die Adidas-Aktie lief es ja schon lange nicht mehr so gut. Gestern Nachmittag hat dann das Unternehmen bekannt gegeben. Kasper Rohrstedt wird gehen müssen zum Januar 2023. Wir sprachen schon darüber in diesem Podcast, aber was genau sind deiner Ansicht nach die Gründe für diesen Abgang?
Das könnte die letzte Gewinnwarnung gewesen sein, die nun wirklich eins zu viel gewesen ist. Denn das war in der gleichen Woche, als Puma wirklich gute Zahlen vorgelegt hat, hat der Herzogenauracher Konkurrent Adidas, beide Unternehmen sitzen ja in Herzogenaurach, eine Gewinnwarnung an den Markt gebracht. Und das dürfte den Aufsichtsrat wahrscheinlich dazu bewogen haben, nun kurzen Prozess zu machen. Aber so kurz ist der Prozess gar nicht, denn es geht ja um ein Ausscheiden in 2023 und es muss auch erstmal ein Nachfolger gefunden werden. Das große Problem sind die Schwierigkeiten im China-Geschäft. Und das war auch zuständig, oder diese Schwierigkeiten waren auch dafür zuständig, dass die Prognose zuletzt für das laufende Jahr gesenkt worden ist. Hier gibt es unterschiedliche Faktoren. Auf der einen Seite sind es natürlich die Lockdowns in China, die belastet haben, aber dann kommt auch ein Boykottaufruf in den sozialen Medien gegen westliche Textilkonzerne dazu. Und das hat Adidas massiv belastet. 2021 hatte Adidas noch ungefähr ein Fünftel seines Umsatzes in China erwirtschaftet. Nun sitzt der Textilhändler wirklich auf unverkauften Waren. Und das belastet natürlich auch die Gewinnaussichten. Analysten sind weiterhin relativ positiv. Allerdings 19 Raten zu kaufen, 14 zu halten und nur 4 zu verkaufen. Obgleich die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 35% an Wert verloren hat.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Fahren mit einem Elektroauto für manche eben doch nur den halben Spaß bedeutet. Elektrofahrzeuge sind nämlich nicht nur viel freundlicher für die Umwelt, sie sind auch sehr viel leiser, so wie unser Schiff, fast lautlos. Das mag für viele, für mich zum Beispiel, ein Pluspunkt sein, aber für andere ist es ein Maluspunkt. Sie vermissen den Krach auf den Straßen. Startet man beim Elektroauto den Motor, dann hört sich das eben so an. Für Autoliebhaber alten Schlages geht mit dem fehlenden Sound auch eine große Portion Fahrvergnügen verloren. Diese Zwickmühle oder besser gesagt diese Marktlücke hat der Autohersteller Dodge aus den USA erkannt. Das Unternehmen bastelt jetzt an einem Elektrofahrzeug, das die Geräusche des alten Benzinmotors imitieren kann.
Dodge lässt es donnern. Doch dieses Brüllen erzeugt ein Soundgenerator, kein echtes Auspuffrohr.
Von Elektro hört man hier also nichts mehr. Der italienische Luxusautobauer Lamborghini setzt noch einen drauf. Ab 2025 gibt es hier nur noch Elektrosportautos zu kaufen und den Unterschied wird dank einer Soundmaschine keiner merken.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Sängerin Vicky Leandros fast so lange auf der Bühne steht wie Mick Jagger. Vor 55 Jahren hatte sie ihren ersten TV-Auftritt im Norddeutschen Rundfunk.
Wir stellen vor den Schlager des Monats und ein neues Gesicht auf der Leinwand. Vicky, ein 15-jähriger Hamburger Teenager griechischer Herkunft, tanzt und singt einen alten Kinderreim. Messer, Gabel, Schere.
Das war ihr erster kleiner Hit mit 15. Hierzulande wird sie ja bis heute von vielen als Schlagersängerin gesehen bzw. gehört. Gut, sie hat natürlich auch einiges für diesen Ruf getan.
Theo, wir fahren nach Lodz.
Kurioserweise war Vicky Leandros übrigens bis heute keine einzige Minute ihres Lebens im polnischen Lodz. Und sie sollte wirklich nicht ausschließlich mit diesem Lied, das sie in die Schlagerecke manövriert hat, gleichgesetzt werden. Denn sie hat schon 2 Jahre zuvor, also 1972, gezeigt, dass sie den Grand Prix der Eurovision de la Chanson für Luxemburg auch ganz anders gewinnen kann und gewinnen konnte mit dem Song Après toi.
Après toi.
Vicky Leandros als Chansonsängerin Après toi war ein internationaler Hit und wurde weltweit fast 8 Millionen Mal verkauft. Vicky Leandros hat den Song dann sogar auf Japanisch eingesungen. Heute wird diese Frau also 70 Jahre alt und wir gratulieren dieser Künstlerin, die auch immer über den Notenständer hinausgeschaut hat. Sie gibt Benefizkonzerte, sie engagiert sich in der Ukraine-Hilfe, sie hätte Kultursenatorin in Hamburg und auch in Berlin werden können, hat sich dann aber für die griechische Hafenstadt Piräus bei ihrem Ausflug in die Politik entschieden. Immerhin 2 Jahre war sie dort die Vizebürgermeisterin. Als Sängerin bleibt sie weiterhin unermüdlich, wie Mick Jagger übrigens auch. Sie geht im kommenden Jahr auf Jubiläumstour in ihrer Heimatstadt Hamburg. Hat sie die Konzerte in der Philharmonie, in der Elbphilharmonie, schon ein paar Mal hintereinander ausverkauft. Motto der Tour: Ich liebe das Leben. Genau wie ihr großer Hit, der uns heute Morgen in diesen neuen Tag begleiten möge. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Das Karussell wird sich weiter drehen, auch wenn wir auseinandergehen. Dass man sich selber oft viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Wenn sowas auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich. Das geht vorüber, sicherlich.